Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Julia Heidinger im Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute auch im Podcast zu hören bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Joel.
Sehr gerne doch. Also für euch zu Hause gebe ich euch mal ein kleines Sum-up. Julia hat an der HAW Hamburg Medien und Information studiert, sowie daraufhin 2017 an der Uni Hamburg Computer Science. Im Anschluss hat sie dann bei mehreren Unternehmen, wie beispielsweise About You, Otto, RTL und noch einigen weiteren, als Frontend-Developer gearbeitet und arbeitet dort auch weiterhin noch. Wir sprechen heute aber besonders über ihre Gründung, dem Social Developer Club, und was sie als Tech-Influencerin macht. Vor 5 Tagen, also wirklich brandaktuell, wurde sie auch von Google als Women Techmakers Ambassador ausgewählt. Und dann auch direkt meine erste Frage, ich möchte natürlich auch nicht alles vorwegnehmen, wie kam denn überhaupt deine Entscheidung, im Prinzip in die Tech-Software-Engineering-Szene zu gehen, statt wie ursprünglich geplant eben in die Richtung Medien?
Es kam tatsächlich während des Medienstudiums, dass ich das erste Mal Erfahrungen mit Code gemacht habe. Sozusagen keiner aus meiner Familie ist im Tech-Bereich, keiner von meinen Freunden, deswegen hatte ich damit eigentlich noch nie Kontakt gehabt. Mhm. Aber in dem Medienstudiengang mussten wir für das Thalia-Theater so einen Blog schreiben. Die hatten hier so ein Riesenfestival, war mega cool. Wir haben das begleitet als Studiengang. Und die brauchen halt aber auch eine Webseite, auf der dieser Blog läuft. Und darauf hatte natürlich keiner Bock. Wir hatten so ein bisschen so einen HTML-Grundkurs schon gehabt, fand ich ganz spannend. Und dann dachte ich so, ja cool, hätte ich eigentlich Lust, weiter dran zu arbeiten. Und bin dann halt voll eingetaucht und genau, hatte dann erstmal so eine eigene HTML-Webseite gebaut. Dachte, vielleicht doch mal WordPress ausprobieren. Und habe dann halt erst diese ganzen Möglichkeiten gesehen, die es so gibt, und fand das mega spannend, bin dann immer weiter irgendwie reingenerdet, Nächte mit YouTube-Tutorials verbracht und genau, so hat sich das so ein bisschen daraus entwickelt, eigentlich durch diesen Anwendungsfall.
Okay, sehr interessant. Und dann hast du dann im Prinzip mit WordPress dann diese einen Use Case gemacht oder dann auch wirklich dann mit HTML, CSS, JavaScript und so weiter umgesetzt?
Ja, dadurch, dass halt 20 andere Leute noch an diesem Blog schreiben mussten, war WordPress auch die bessere Lösung dafür, dass alle Zugänge hatten und da ihre Artikel reinhauen konnten. Genau, dann habe ich aber auch im Laufe des Studiums mit einer Freundin noch so einen Filmblog gemacht. Das haben wir dann wirklich so mit HTML und CSS gemacht, ein bisschen JavaScript. Da wussten wir aber noch gar nicht, was es kann alles, haben es so irgendwie zusammen gegoogelt. Und dann habe ich eine eigene Webseite gebaut, dann irgendwie für die Leute, die selbstständig sind in meiner Familie und Freunden, und irgendwann Geld dafür bekommen. Und dann dachte ich so, ja stimmt, kann ja auch ein Job sein. das war so ein bisschen Entwicklung.
Sehr interessant. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass du dann Computer Engineering studiert hast und gerade im Vorgespräch hast du gesagt, ja, hast du dann am Ende abgebrochen. Jetzt könnte man sich fragen, okay, wenn man jetzt Informatik irgendwie nicht fertig studiert hat, wie kann man denn dann in diese ganze Szene eigentlich überhaupt einsteigen? Hattest du da irgendwie Schwierigkeiten, dann Jobs zu finden, oder war das eigentlich eine willkommene Sache?
Ja, tatsächlich haben die Unis eher Schwierigkeiten, dass die Leute die Studiengänge zu Ende machen, gerade Informatik, weil die Studenten und Studentinnen so krass schon aus den Studiengängen rausgeworben werden und in der Szene Abschlüsse nicht wirklich relevant sind, es sei denn, es geht vielleicht so in die Management-Ebene, kommt auch aufs Unternehmen drauf an. Aber letztendlich so, um als Entwicklerin zu arbeiten, hat sich niemand für mein Studium oder sowas interessiert. Da guckt man sich irgendwie Sachen an, die man schon programmiert hat, irgendwie Erfahrungen macht, Coding-Interviews. Deswegen ist das alles nicht so wichtig. Genau, und bei mir war das einfach so, dass ich halt nach meinem Medienstudium schon so viel in der IT gearbeitet hatte, zum Beispiel bei About You oder bei Otto, dass ich dachte, so, es macht mir eigentlich viel mehr Spaß, weiter in der IT zu entwickeln. Aber ich hatte ja keinen Abschluss und ich wusste noch nicht, dass es so irrelevant ist. Deswegen dachte ich, brauche noch irgendeinen IT-Abschluss und hatte Informatik zusammen. Okay. Habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass man es nicht braucht und dass das auch nicht das ist, wo ich so hin will, sondern eher ins Praktische, in die Umsetzung. Genau, und habe mich dann eher für ein Bootcamp entschieden. Das ist da gerade aufgekommen. Es war, glaube ich, das erste in Hamburg. Und das war dann genau das, was ich gesucht habe, irgendwie so Hands-on-Erfahrungen. Weil ich hätte wahrscheinlich, also ich hatte tatsächlich, bevor ich das Bootcamp angefangen hatte, schon 2 Jobangebote, direkt als Frontend-Entwicklerin einzufangen. Aber für mich selber brauchte ich so eine Art Abschluss, so eine Erlaubnis auch in der IT-Arbeit, weil ich halt Medien studiert hatte. Und offiziell hätte ich es nicht gebraucht wahrscheinlich, aber für mich hat es sich gut angefühlt, nochmal so hands-on irgendwie Entwicklererfahrungen zu sammeln während des Bootcamps und dann einzusteigen.
Wie lange war das Bootcamp?
3 Monate.
Okay.
Sehr kurz.
um mal ein bisschen hier die Leute im Podcast auch abzuholen, die jetzt vielleicht nicht ganz so Ahnung haben, was jetzt eine Frontend-Developerin macht, kannst du mal ein bisschen so eine Quick-Overview geben, was so deine Aufgaben sind, was vielleicht so projektmäßig aktuell in deinen Jobs abgeht, um mal so einen kleinen Überblick über deinen Job zu bekommen und auch eine kleine Einordnung?
Na klar, gerne. Genau, also ich sag zwar Frontend, aber es mixt so ein bisschen. Also es gibt in der Webentwicklung Frontend und Backend-Entwicklung. Man kann grob sagen, dass Frontend all das ist, womit der User auch in Berührung kommt, was man auf den Webseiten sieht, was die Oberflächen sind. Und das Backend sind, kann man so grob sagen, ganz vereinfacht, alles, was so in Serverkommunikation ist, was hintenrum passiert, gerade viel mit Daten auch. Und ganz klar trennen kann man das oft nicht, also weil gerade auch viel mehr Logik ins Frontend wandert, das merke ich ganz stark. Denn ich entwickle sozusagen Web-Apps, also das sind immer so kleine Anwendungen, die auf Webseiten laufen, ob es jetzt irgendwie Rechner sind oder genau so. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, so wie geschlossene Programme in einer Website, also die können dann immer irgendwie. Aber ich entwickle auch ganz klassisch Websites oder auch für größere Websites, die Communities haben. Genau, da arbeite ich zum Beispiel auch an Foren. Ja, also dass halt auch viel so User-Interaktion genau bedacht werden muss.
Okay, interessant. Gibt es auch aktuelle Projekte oder sowas, wo du mal ein paar Beispiele nennen kannst für was du halt arbeitest, die jetzt nicht unter ein NDA fallen?
Ja, nee, klar, alles offen zugänglich. Also jetzt gerade gestern habe ich ein Projekt angefangen. Ganz spannend, ich bin da ganz unbewandert, aber es ist ein Aszendentenrechner. Genau, dass man halt, das ist so ein ganz kleines Programm, damit bin ich in ein paar Tagen durch auf jeden Fall. Da gibt man zum Beispiel sein Geburtsdatum an und die Uhrzeit und irgendwie den Ort, wo man geboren ist. Und dann rechnet das Tool sozusagen diese Web-App aus, was der Aszendent ist. Das ist wohl in der Astrologie ganz wichtig. Wichtiger als das Sternzeichen. Wusste ich auch nicht. Okay. Und ja, sowas zum Beispiel entwickle ich. Ich habe auch zum Beispiel für Schwangere oder so einen Ernährungscheck gebaut, wo die halt gucken konnten, welche Lebensmittel kann man essen, welche nicht. Und das lässt sich dann ganz gut auf allen Websites integrieren, die daran Interesse haben. Das ist dann nicht explizit für eine Webseite, sondern das ist so gebaut von mir, dass man es überall einsetzen kann, eigentlich unabhängig von der Webseite.
Interessant. Und wer sind dann so Auftraggeber? Ist das dann Freelancing oder sind das eine von den Firmen, die ich eben gerade aufgezählt hatte? Oder wie konstruiert sich das? Weil ich kann das jetzt selber. Ich steige jetzt langsam auch ein bisschen ein, so Development-mäßig. Und das überschneidet sich ja so extrem mit den Sachen, wo man arbeitet und wo man noch kleinere Side-Projekte hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt so doll, weil als Entwicklerinnen und Entwickler das ist ganz oft so, dass die nach Feierabend einfach weiterentwickeln. Ja. Das Hobby wird. Genau, also Sales. Also ich arbeite für RTL Publishing aktuell. Also die machen ganz viele Magazine. Das war früher Gruner + Jahr. Und das heißt so für Brigitte, Gala, Stern, Elternmagazin mache ich ganz viel. Genau, Freunde, was man da, also ich glaube, die kennt man so, die Marken. Aber auch als Freelancerin entwickle ich Webseiten und ja. Deswegen, das mixt sich dann so ein bisschen. Aber genau, als Freelancer so also komplette Webseiten und dann für die Magazine dann eher so kleinere Tools, die auf allen Webseiten gut funktionieren könnten.
Sehr interessant. Das hat auf jeden Fall schon mal geholfen, um so eine kleine Overview zu bekommen, was genau du als Frontend-Developerin machst. Ich würde noch mal ein bisschen weitergehen, nämlich zur Gründung von dem Social Developer Club. Was war denn so der initiale Punkt, als du das mit deiner Mitgründerin zusammen gegründet hast vor ein paar Jahren?
Ja, genau. Also ich war, als ich eingestiegen bin in die IT, ganz viel auf Meetups. Also das ist gerade im Coding-Bereich total häufig, dass man irgendwie zu allen möglichen Themen Meetups macht und Veranstaltungen, so Afterwork-Events. Und ich fand das immer ganz cool, gerade weil halt niemand aus meinem Freundeskreis irgendwie zu der Zeit in der IT war oder auch aus meiner Familie, um einfach so ein bisschen Erfahrungswerte mit anderen zu teilen. Und dabei ist mir und meiner Mitgründerin, die ich auch auf dem Meetup kennengelernt habe, aufgefallen, dass es immer sehr einer Blase ist. Also, dass man eigentlich immer Meetups zu irgendwie einer konkreten Technologie hat. Zum Beispiel, ich war total viel auf React-Meetups, das ist so ein JavaScript-Library. Und gar nicht so richtig mitbekommen hat, was eigentlich in anderen technischen Bereichen geht. Und auch was so bezüglich Diversity anging, war das natürlich sehr einseitig alles. Und die Meetups oder die Programme, die Diversity gefördert haben oder auch gerade Frauen, in der IT haben so ein bisschen alle anderen ausgeschlossen. Und das fand ich irgendwie nicht cool, weil so meine Kollegen waren eigentlich alle Männer und die haben mich total weitergebracht, auch meine Mentoren. Und ich wollte jetzt irgendwie nicht die ausschließen oder die so darstellen, als wären die das Problem, sondern einfach irgendwie andere Leute fördern, ohne andere auszuschließen. Genau, was mich genervt hat, dass die Programme, die irgendwie Diversity gefördert haben, gleichzeitig andere ausgeschlossen haben. Und genau, Sabrina, meine Mitgründerin und ich hatten das gleiche Gefühl irgendwie. Und wir wollten einfach mal was ausprobieren, was inklusiv ist, wo wir aus unserer Bubble technologisch gesehen ausbrechen können und auch mal andere Tech-Bereiche kennenlernen, genau, ohne irgendjemanden auszuschließen. Und deswegen haben wir dann einfach, genau, 2019 mal so eine Konferenz gestartet, genau, geplant. Und das war auch mega cool. Und es wurde so gut angenommen, dass eigentlich die Nachfrage jeden Monat nach irgendwie Afterwork-Events da war. Und seitdem haben wir, genau, jeden Monat Afterwork-Events veranstaltet. Klar, in Corona ein bisschen Pause gemacht. Das war aber gar nicht schlimm, weil wir eine Förderung von der Stadt bekommen hatten für ein anderes Projekt.
Okay, sehr gut.
Und genau, auch ganz viele, also die Konferenz hatten wir dann einmal im Jahr, jeden Monat Meetups, also Afterwork-Veranstaltungen und auch ganz viele Workshops für Kinder und Erwachsene.
Wo sind die Afterwork-Events? Sind die bei euch dann in Hamburg oder mittlerweile in mehreren Städten?
Ja, hauptsächlich in Hamburg. Wir hatten ein paar Online-Events, da waren auch Leute aus anderen Städten dabei. Aber wir machen die Events halt immer mit Unternehmen zusammen. Also wir sind immer bei einem anderen Unternehmen. Und da kennen wir natürlich am meisten Unternehmen in Hamburg. Und haben das hier erstmal gestartet, sozusagen 2019 waren komplett in Hamburg. Auch noch, genau, dann hatten wir 2 Jahre sozusagen Event-Pause durch Corona und haben jetzt wieder weitergemacht dieses Jahr. Also 2022 viel in Hamburg und plan aber auch für 2023 mal ein bisschen uns die anderen Städte anzuschauen. Mhm. Besonders, weil wir viele Volunteers haben, die sich beteiligen und die auch mittlerweile in anderen Städten wohnen und da uns gut unterstützen können.
Wie sehen denn eigentlich die anderen Workshops aus? Also wir haben jetzt schon von den Meetups oder Konferenzen ein bisschen gehört. Und was für eine Art von Workshops macht ihr? Hast ja gesagt, ihr unterscheidet das dann in Erwachsenen oder Adult und Children. Workshops?
Das stimmt. Also wir hatten gestartet mit Kinderworkshops, auch relativ jung, so ab 8 Jahren.
Ah, okay. Mit
Scratch, das hast du bestimmt gehört.
Genau, das legendär.
Genau, Scratch ist einfach so gut. Genau, das kann man sich ein bisschen vorstellen, das ist eine grafische Programmiersprache, kann aber alles, was auch Python zum Beispiel könnte. Genau, also, okay, vielleicht nicht alles, aber so die Basics irgendwie, Funktionen, Loops, genau, ein bisschen mit Objekten arbeiten. Und das fanden dann die Eltern so cool, dass die meinten, können wir das nicht auch mal machen? Und dann haben wir angefangen, Workshops zu machen. Wir arbeiten aber auch super gern mit anderen Organisationen zusammen. Also zum Beispiel arbeiten wir seit 4 Jahren mit dem Goethe-Institut in der Ukraine zusammen, machen für die Workshops. Klar, auch zur Webentwicklung, Scratch, aber auch zu KI zum Beispiel haben wir schon was entwickelt oder App-Entwicklung. Genau. Oder auch mit der Code Week, das ist eine europaweite Veranstaltung, immer so in den Herbstferien. Da ist Hamburg auch ganz vorne dabei und genau, bieten da auch für Schülerinnen und Schüler Workshops an.
Ja. Sehr interessant. Wie ist das dann so, weil das ist, also das heißt ja Social Developer Club. Club verbinde ich jetzt im ersten Moment mit der Mitgliedschaft. Wie ist das denn von der Finanzierung her? Habt ihr zahlende Mitglieder oder ist es so, dass man beispielsweise dann Konferenz, Workshop oder Meetup-Tickets kauft oder habt ihr ein anderes Geschäftsmodell?
Ja, also es ist ein gemixt ein bisschen. Für die Konferenz brauchen wir auf jeden Fall auch die Garantie, dass die Leute kommen. Deswegen kann die nicht kostenlos sein, weil wir einfach von der Location besser planen müssen. Weil die einfach so viel größer ist. Und da nehmen wir Ticketspreise von den Teilnehmenden. Aber wir haben auch Unternehmenssponsoring bei Konferenzen. Bei den Meetups, obwohl die mittlerweile auch irgendwie mit 100 Teilnehmenden sind. Und da müssen wir stoppen, genau, weil halt die Location nicht so viel zulässt. Auch gerade sehr, sehr beliebt. Und da ist es immer so, dass das Unternehmen, bei dem wir sind, uns eine Aufwandsentschädigung zahlt, dass wir sozusagen das Meetup bei denen machen. Wir übernehmen die Planung, Social Media und eigentlich alles andere, auch das Management mit den Teilnehmern. Und durch diese Aufwandsentschädigungen, die die Unternehmen zahlen, können wir dann Workshops teilweise auch kostenlos für Kinder anbieten, die sich das nicht leisten können. Genau, weil wir wollen ja eben niemanden inkludieren und ganz oft wird bei Diversity irgendwie an Hautfarbe, an alles Mögliche gedacht, Frauen, Männer, genau, also Geschlecht, aber relativ selten an finanzielle Mittel. Mhm. Und das wollten wir halt auch mit bedenken. Also bei allen Kinderworkshops, die wir anbieten, bieten wir auch immer eine Ticketkategorie kostenlos an, dass halt einfach jeder mitmachen kann. Genau, und das wird halt auch viel finanziert über die Meetups.
Okay. Eine Frage, die mir dann auch gekommen war, wenn ihr jetzt bei Unternehmen seid, also ich tippe mal drauf, dass ein Unternehmen euch nicht einfach so eine Location zur Verfügung stellen wird. Welche Vorteile hat denn ein Unternehmen, jetzt mal ganz plump gesprochen, dass ihr euer Meetup da mit 100 Leuten habt? Also geht es da eher um die Connections, die man hat oder dass man irgendwie eine persönliche Bindung mit dem Unternehmen aufbaut oder geht es dann wirklich um Aufgaben, die das Unternehmen irgendwie reingibt und dann in dem Meetup, keine Ahnung, wie so eine kleine Art Mini-Hackathon gemacht wird?
Ja, das kommt eigentlich daher, dass ich hatte so einen Painpoint und zwar, als ich so in Bewerbungsphasen war, fand ich es total doof, dass man bis zu einem Bewerbungsgespräch warten musste, um mal ins Unternehmen zu gucken. Und ich finde,
es ist halt
viel mehr, wenn man weiß, wie arbeiten die Leute, wie fühlt es sich an irgendwie in den Büroräumen, wie sind die angezogen, sind irgendwie alle in Anzug oder voll casual. Und man muss aber erst diesen Schritt gehen, sich zu bewerben und dann irgendwie eingeladen zu werden, um das wirklich miterleben zu können. Und dann wird man auch meistens nur in irgendwie so einen Konferenzraum, irgendwie findet das Gespräch statt. Und ich fand es irgendwie ganz cool, Meetups dann in Unternehmen zu machen, meine Mitgründerin auch, dass wir halt einfach so schon jeden Monat eigentlich ein anderes Unternehmen kennenlernen konnten, die Leute, die dort arbeiten, teilweise auch ihre Projekte vorgestellt haben, also woran arbeiten die konkret, weil die wenn das Unternehmen hat immer die Möglichkeit, Speaker auch zu stellen, aber es müssen immer Leute sein, die zum Beispiel Entwicklerinnen sind, Entwickler oder direkt am Projekt arbeiten und genau wissen, also auch die Fragen beantworten können, die unsere Teilnehmenden stellen und dass das halt auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Und das fand ich dann ganz cool, also dass man so mit einem Meetup irgendwie die Chance hatte, direkt ins Unternehmen zu schauen, wie arbeiten die sich, wie fühlt es sich an, irgendwie dort zu sein und natürlich auch konkret erfahren zu können, woran das Unternehmen arbeitet und wie auch der Tech-Stack aussieht zum Beispiel oder wie die Arbeitsweise miteinander ist. Ja.
Das ist ein Problem, was ich schon öfter gehört habe, dass wenn man dann irgendwelche Manager von den oder so App-Leads im Prinzip dann reinschickt, die dann darüber was erzählen sollen, können natürlich inhaltlich einen guten Pitch machen. Aber wenn es dann um tiefgründige Fragen geht, die dann bei einem Developers Club Meetup daneben wichtig sind, dann findet man meistens darauf keine wirklich spezifischen Antworten, wenn es eben um eine bestimmte Technologie etc. geht.
Genau so sieht's aus.
Was ich auch sehr interessant finde, du bist ja extrem aktiv auf Social Media für euch am Apparat. 25.000 Follower ist ja wirklich einiges, besonders wenn jetzt um das Thema Technologie und auch wirklich das Thema Deep Diving im Prinzip Erklärung von den ganzen Sachen geht. Weshalb bist du überhaupt auf Social Media aktiv geworden?
Ja, wie schon so oft in diesem Podcast gesagt, hatte ich halt wenig soziale Kontakte, die auch irgendwie in der Technologie waren, in meinem direkten Umfeld. Als ich angefangen habe, selber mir Programmieren beizubringen. Und Social Media war für mich ein bisschen ein Ort, mich mit Leuten auszutauschen und Antworten auf meine Fragen zu finden. Also klar, man findet viel konkrete Antworten auf Stack Overflow, aber so Meinungsfragen, so welches Framework oder zum Beispiel für About You hatte ich Newsletter gebaut und habe dann irgendwie mal einen Post gemacht auf Instagram, so, hey, ich arbeite gerade an dem und dem Newsletter. Kennt ihr noch coole Frameworks, die man für Newsletter einsetzen kann? Und habe dann einfach irgendwie ein Bild gepostet mit mir und meinem Laptop und dann mir nichts bei gedacht. Genau, und dann irgendwie eine Stunde später oder zwei Stunden später wieder aufs Handy geguckt und dann waren da irgendwie über 100 neue Follower und 1000 Leute. Also ich hielt eigentlich so viele Follower-Insights zu meinem Problem. Und da hat sich direkt eine Lösung gefunden und dieser Austausch war einfach mega cool, dass ich dachte, ah, okay, ich muss gar nicht schon Expertin sein, um irgendwie ein Netzwerk zu finden oder auch auf Social Media posten können. Ich kann einfach auch von meinem Lernweg irgendwie so berichten und dadurch finden sich auch schon Leute, die vielleicht auch gleich, ja, gerade die gleichen Probleme haben oder Ähnliches erlebt und konnte mir dadurch so ein bisschen den Austausch und eine Community aufbauen. Und klar, die Follower sind natürlich cool, das macht auch Spaß, dann irgendwie mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten dadurch. Aber ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich jetzt schon richtig viele meiner engsten Freunde sind auch über Instagram gekommen und die beteiligen gucken sich am Social Developers Club, helfen mit bei Konferenzen oder bei Workshops. Und dadurch sind sozusagen echte Freundschaften entstanden. Und das finde ich auch total wertvoll.
Das ist cool. Hat es auch jobmäßig Vorteile gehabt, im Prinzip auf Social Media zu gehen, dass eine andere Art von Anfragen kam, weil du eben diesen Expertenstatus präsent hast?
Ja, also besonders für den Social Developers Club ist cool, dass wir uns da so ein bisschen positionieren können. Mhm. Und ich merke natürlich auch, dass generell Personal Branding immer wertvoll ist, weil für mich ist es ein bisschen so, dass generell ja jeder irgendwie eine Meinung über alle hat. So. Und wenn man selber einfach postet oder sagt, ja, über die Sachen, die einen gerade beschäftigen, womit man sich selber beschäftigt, die einen interessieren, dann kann man das Bild sogar noch ein bisschen mehr formen und wirklich so sich zu dem positionieren, wofür man auch steht. Und das finde ich ganz interessant an der Sache, dass man das so ein bisschen mehr in der Hand hat. Genau, nicht einfach nur so einen Stempel bekommt, sondern selber mitentscheiden kann.
Bevor wir zu dem How-to-Fail-Teil in dem Podcast gehen, würde ich einfach nochmal fragen, wenn jetzt eine Person zuhört, die sagt, ich möchte jetzt auch irgendwie Thema Coding anfangen, sagen wir jetzt Website-Development oder App-Development, wie auch immer, was würdest du vorschlagen als sinnvolle erste Schritte, wie man eben von zu Hause aus starten kann, um nicht direkt überrumpelt zu werden mit endlos großen GitHub-Libraries und so weiter?
Auf jeden Fall. Also das Coole am Programmieren ist, dass man theoretisch, um das zu lernen, kein Geld bezahlen muss. Also es gibt extrem viele sehr, sehr gute, kostenlose Programme, Ressourcen. Ich glaube, man kann da einfach mal googeln. Ich weiß gar nicht, was aktuell so die coolsten sind, weil ich lange nicht mehr so bei diesem Intro war. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal so ein paar kostenlose Sachen ausprobieren, um zu schauen, welcher Bereich macht einem Spaß. Weil man kann auch Tausende von Euros ausgeben für Programme, aber wenn man dann irgendwie so auf halbem Weg merkt, das ist eigentlich gar nicht der Bereich in der Technologie oder im Coding, der mir Spaß macht, dann ist es irgendwie rausgeschmissenes Geld. Und Coding ist halt nicht gleich Coding. Also wenn man halt merkt, okay, ich habe eigentlich viel mehr Lust auf die Serverseite, dann findet man das viel schneller raus, wenn man irgendwie ein paar YouTube-Tutorials sich angeguckt hat oder ein paar kostenlose Kurse mitgemacht hat. Und die kann man halt auch immer abbrechen, sobald man merkt, so das ist eigentlich gar nicht der Bereich, der mich interessiert. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, erstmal was Kostenloses auszuprobieren, um so seine Nische zu finden, weil ja Tech einfach riesig geworden ist und halt nicht nur Webseiten sind. Genau, da einfach mal auszuprobieren. Und da findet sich eigentlich alles auf YouTube, so YouTube University, sag ich immer. Genau, oder auch Udemy teilweise, die haben eigentlich immer Sales für so 10-Euro-Kurse. Skillshare finde ich auch ganz cool. Genau.
Welche Frameworks würdest du konkret für den Anfang empfehlen, um mal einen Namen zu droppen?
Also, wenn man sich für Web interessiert, dann kann man immer mit HTML und CSS starten. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch und das wird man immer brauchen, weil das immer noch so State-of-the-Art Frontend-Technology ist. Auch auf jeden Fall JavaScript, sobald man irgendwie ein bisschen verstanden hat, wie HTML, CSS funktioniert, JavaScript unbedingt, so die Basics. Und wenn man merkt, dass man sich damit wohlfühlt, also ist jetzt rein Web-Frontend, ne, finde ich eins der JavaScript-Frameworks cool. Ich persönlich liebe React, aber es gibt auch Vue oder Angular, die genauso cool sind, kann man auch mit starten. Genau, und da, ich habe mal so eine Developer-Roadmap gemacht, aber ich glaube, das würde so ein bisschen zu tief jetzt gehen, aber ich glaube, da hat man schon einen guten Start, womit man loslegen kann und daraus entwickelt sich eigentlich auch ganz viel.
Wo hast du diese Roadmap gemacht? War das ein Kurs oder war das einfach nur ein Cheat Sheet im Prinzip, was sich so ein bisschen durchgeführt hat, was für Schritte man hat?
Für einen Vortrag, also genau, neben Social Media mache ich auch nebenberuflich ganz viele Vorträge, einfach als Speakerin auf Konferenzen, auf Tech-Konferenzen. Und genau, ein Problem von mir war das gerade im Webbereich, gefühlt jede Woche eine neue Library, ein neues Framework auf den Markt kommt, man sich so schnell überfordert fühlt und gerade als Einsteigerin, Einsteiger. Und da habe ich mal so meine Meinung, was eine coole Roadmap wäre, einfach mal zusammengestellt und dann halt auch, wie man damit umgeht, sich nicht durchgehend overwhelmed sozusagen zu fühlen.
Findet man die bei dir auf LinkedIn oder Instagram oder wo gibt es die?
Die Slides sind noch nicht veröffentlicht irgendwo. Oh. Könnt ihr das mal zusammenstellen, genau, weil ich den Vortrag aktuell noch auf Konferenzen gebe, so die Saison wahrscheinlich noch so bis Jahresende und dann, ich sage dir auch so, wenn man das auf YouTube Web Development Roadmap, wird man wahrscheinlich auch 100 Videos dazu finden, die auch mindestens genauso gut sind.
Da würde ich nochmal zum nächsten Teil gehen, dem How-to-Fail-Teil. Was waren denn Probleme und Herausforderungen, die du eben auf deinem unternehmerischen oder Coding-Weg hattest und was waren so die Learnings und Tipps und Tricks, die du eben hier weitergeben kannst. Gerne auch mit ein paar Beispielen, damit man sich es am besten vorstellen kann.
Ja, starten wir mal auf meiner Coding-Journey. Da gab es so einige Fails und ich habe gerade zwar sehr von so YouTube University geschwärmt, aber natürlich wird im Internet auch nichts gelöscht wirklich. Hm. Und natürlich sind dadurch halt auch viele Sachen online, die schon eigentlich veraltet sind, wenn man sich so mal die State-of-the-Art-Technologies anguckt. Und das ist auch mir passiert. Bevor ich im Bootcamp war, habe ich noch fleißig jQuery gelernt. Und es ist zwar noch viel im Einsatz in Unternehmen, aber kaum einer, der irgendwie neu startet, würde es noch konkret lernen, weil es einfach nicht mehr... Es gibt mittlerweile schon bessere Technologien, die man stattdessen nutzen kann. Und ich habe das aber noch mir voll reingezogen und dachte, das brauche ich unbedingt, weil ich halt nicht wusste, was, ob es schon veraltet ist oder nicht. Und das passiert tatsächlich ziemlich häufig. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, das habe ich dann im Bootcamp gelernt über die Coaches, die einfach so einen besseren Einblick hatten, was ist gerade, was sollte man lernen, was macht Sinn, was wird in den Unternehmen gebraucht. Aber ich glaube, dass man dafür kein Bootcamp machen muss. Ich glaube, dass das auch über Austausch funktioniert. Also gerne mal einfach Entwicklerinnen, Entwickler auf LinkedIn anschreiben oder auf Instagram und sagen so, hey, ich plane das zu lernen, findest du das ist sinnvoll? Und eigentlich freuen sich da eigentlich, ja, immer alle irgendwie helfen zu können oder können zumindest ihre Einschätzung geben. Und wenn man sich da so zwei, drei, vier Meinungen geholt hat, hat man, glaube ich, schon ein gutes Bild von der Technologie, die man so... Das wäre so ein bisschen Coding Journey. Man kann sehr viel Veraltetes lernen. Das habe ich auch gemacht. Das ist jetzt nicht so der krasse Fail, aber es ist einfach Zeit, die drauf geht. Und gerade wenn man irgendwie schnell vorangeht.
Da würde ich kurz was einwerfen. Wenn man dann aber LinkedIn zu irgendwelchen Code und so weiter outreach, Leute anschreibt, dann wäre es auf jeden Fall noch wichtig, dass man sagt, okay, beispielsweise 5-Punkte-Plan, diese Technologien möchte ich jetzt lernen, ergibt das Sinn? Und nicht, welche Technologien würdest du vorschlagen? Weil das kommt dann sehr rüber, als hätte man die eigenen Hausaufgaben nicht gemacht und würde einfach nur fragen, hier, kannst du mir irgendwie irgendwas geben?
Joel, so ein wichtiger Punkt, wirklich. Also ich kriege ja auch zig Nachrichten und wenn man das nicht so formuliert, dann denke ich mir auch so, ja, google halt kurz, so. Sehr wichtig, ja. Genau, in der Selbstständigkeit habe ich schon schnell gelernt, ich habe auch während des Studiums schon Webseiten programmiert, dass es da relativ wichtig ist, dann doch irgendwie Verträge oder Rahmenbedingungen zu festzulegen, sodass man zumindest weiß, was ist der Scope irgendwie und was ist am Ende fertig? Weil gerade wenn man Webseiten baut, dann hat man ziemlich viel Meinungen auch, die da gefragt werden. Und gerade wenn man auch noch das Design macht oder so, dann kann es sich ewig hinziehen, dass man zig Loops hat und Feedback Runden wieder. Und da muss man, genau, um nicht seine ganze Zeit zu verschwenden, gerade wenn man Festpreise macht, das vorher definieren, okay, wie viele Feedback-Runden haben wir, gibt es einen Designer? Also ich bin großer Fan davon, dadurch, dass ich nicht so die Ahnung von Design habe und auch finde, dass ein sehr hohes Diskussionspotenzial hat, einen Designer mit dazu zu holen, eine Designerin, das auszulagern und genau festzulegen, okay, wie, ab wann ist das Projekt abgeschlossen, weil sonst kann es sich halt ewig ziehen.
Hast du da Tipps irgendwie, wie man dann sowas organisieren kann? Also was im Prinzip der Kunde von dir will und was du selber dann im Prinzip noch als Input reingibst?
Ja, also ich finde es ganz wichtig, so im Vorgespräch einmal abzutasten, so dass man auf jeden Fall die gleichen Vorstellungen hat, was das sein soll. Ich male da auch ganz gerne auf, dass wir halt auch alle Seiten irgendwie einmal durchsprechen, bevor ich jetzt überhaupt anfange zu coden, dass man einmal sagt, okay, das sind so die Entwicklungen. Und da sehen nämlich auch die Kunden dann ganz oft, okay, wie viele Seiten es haben, auch wenn die zum Beispiel nur eine Landingpage haben wollen. Es gehört trotzdem Impressum, Datenschutz, Kontakt, alles dazu. Und das sind dann auf einmal, obwohl man irgendwie eine Landingpage plant, trotzdem kommen da schnell 5 Seiten zusammen und welcher Aufwand eigentlich dahinter steckt. Und das ist Kunden ganz oft nicht, bewusst. Also gerade wenn die irgendwie ein eigenes Projekt eigentlich starten wollen und gerade nicht eine große Firma dahinter steht. Und dass man da einmal alle abholt und auf den gleichen Nenner kommt, was das bedeutet.
Du hattest eben gerade noch den Punkt Verträge angesprochen. Unterschreibst du dann oder lässt du dann diese Sachen unterschreiben, die man dann im Prinzip in einer Art Erstgespräch ausmacht mit, das sind jetzt die Sachen, weil ich habe auch häufig schon gehört, dass man arbeitet dann, weil es zu viele Feedback-Loops gibt, irgendwie ein halbes Jahr lang an der Website und am Anfang sagt der Kunde, ja, ist ja ultra geil, wir machen jetzt eine neue Website und am Ende sieht die neue Website genauso aus wie die alte Website, weil der Kunde im Prinzip einfach nur genau das haben wollte mit anderen Farben oder sowas. Damit eben die eigene Arbeit nicht obsolet wird und der Kunde dann auch nicht zu viele neue Sachen am Ende in den letzten Feedback-Loops reinbringt.
Ja, das stimmt. Also dadurch, dass ich das relativ häufig schaffe, dass Design schon mal ausgelagert ist, brauchte ich das jetzt noch nicht und ich mache tatsächlich auch nicht mehr so viele Websites, weil es sich für mich irgendwie auch nicht mehr lohnt. Das war halt so während des Studiums.
Ach so.
So das Hauptkriterium, da wusste ich noch nicht, wie wichtig das eigentlich wäre, aber es hat zum Glück immer relativ gut geklappt, auch so die Absprachen im Vorhinein zu sprechen und so klar zu definieren, wie soll die Website am Ende aussehen und wann sind wir sozusagen fertig, dass da jetzt keine großen Streits irgendwie aufgekommen sind. Und ich habe, wenn ich für größere Unternehmen gearbeitet habe, zum Beispiel für Sat.1 oder so, an deren Webseite mitgebaut habe, dann war ich sozusagen wie eine Freelancerin im Team.
Okay. Hm.
Und genau, da brauchte ich dann auch keine konkreten, weil ich das Produkt dann sozusagen nicht abgeschlossen habe. Also wo ich eher Verträge habe, ist es, wenn ich genau Kooperationen habe oder Content für andere Unternehmen erstelle. Gerade im Social-Media-Bereich ist es ganz wichtig, Buyouts zu klären, irgendwie, wie lange dürfen die Sachen veröffentlichen und welchen Scope hat das. Also genau, weil gerade wenn Bildmaterial von mir erstellt wird oder Videos, dann ist es für mich immer schon wichtig, dass wir klären, okay, für wie lange und für welchen Rahmen, ob es jetzt Deutschland ist oder wie weit. Also da kann man auf jeden Fall mehr regeln vertraglich als einfach eine Webseite, wo es eh klar ist, ja, die wird überall verfügbar sein und da eher so die Eckdaten abzustecken. Also das klappt für mich auch ganz gut, das einfach mündlich zu besprechen und dann nochmal irgendwie in einer E-Mail zusammenzuschreiben, was alles besprochen wurde.
Und wenn du jetzt Unternehmenskooperation hast, dass du jetzt Content von Unternehmen machst, was sind dann so die Längen im Prinzip, wo das dann laufen kann, um einfach nur mal einen Eindruck zu geben, weil ich bin nicht ganz so drin im Content-Creation-Game für Unternehmen als Freelancer, deswegen frage ich, ob das dann eher so in der Richtung halbes Jahr ist, weil bei Instagram ist ja dann ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, ihr müsst jetzt nach einem Jahr den Post runternehmen, weil so weit runter scrollt ja sowieso keiner.
Ja, aber für Medienkampagnen, die auch weiter genutzt werden, macht man das schon so. Also meistens legt man Buyouts irgendwie für ein Jahr fest.
Okay. Mhm.
Genau. Und es ist aber nicht nur Content Creation. Also auch bei zum Beispiel Synchronsprechern, Synchronsprecherinnen wird es auch oft genutzt, dass die halt sagen, okay, für diese Werbekampagne genauso wie ich das dann auch mache, sage ich, okay, ihr könnt das ein Jahr für den und den Betrag nutzen und wenn ihr es verlängern wird, könnt ihr es gerne und dann legt man das neu fest. Genau, also die müssen es nicht runternehmen, aber wenn sie es halt weiter nutzen wollen, dann kann man nochmal entweder im Vorhinein,
das ist smart, ja,
bedeutet, preislich oder im Nachhinein nochmal verhandeln. Beim Social Developers Club bin ich gerade so ein bisschen in der Situation, dass ich gemerkt habe, dass meine Mitgründerin und ich viel zu spät angefangen haben, Aufgaben abzugeben und uns jetzt so ein bisschen schwer fällt, ja, diese, also weil es wird halt für uns langsam viel zu viel, alles irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und dass wir hier jetzt gerade dran arbeiten, wirklich anderen Leuten zu vertrauen, was wir eigentlich tun, aber halt auch völlig, so dass es alles Verantwortung und Entscheidungskraft ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist und ich bereue es nicht konkret, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir das nicht vorher schon auf dem Zettel hatten, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die voll Bock haben, sich richtig einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es so ein bisschen, genau, eher wie so ein halbes Ehrenamt ist. Also wir sind zwar kein Verein oder sowas, aber genau, gerade wenn Leute irgendwie Lust haben, unentgeltlich auch mitzumachen und einfach ja zurückzugeben in die Community, dass wir genau da nicht früher angefangen haben, auch wirklich denen die Verantwortung zu geben für die Projekte, die denen am Herzen liegen. Und das ist gerade so ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe da noch keinen Tipp, Trick, wie man das am besten managt, aber ich bin guter Dinge, dass sich das bald klärt und wir da eine coole Lösung für finden.
Okay, trotzdem sehr interessant. Und was wären das so für Positionen, die ihr im Prinzip neben euch als Co-Founderin braucht oder gerade seht, dass ihr da irgendwie ein paar Leute benötigt?
Ja, ich sehe das halt so, dass Leute oft mit Ideen konkret zu mir kommen oder Lust haben, sich zu Themen mit einzubringen. Und ich fände es halt richtig cool, wenn der Social Developers Club irgendwie eine Plattform wäre. Also, dass es einfach so die Community ist, wo Leute ihre Projekte umsetzen können, die ihnen dann am Herzen liegen, wo sie irgendwie sich einbringen möchten. und dass wir eher die Infrastruktur dafür stellen, anzubieten, um Meetups zu bestimmten Themen zu machen und gar nicht alles selber planen, sondern dann die Leute, die eine konkrete Vorstellung oder eine Idee haben, einfach die Plattform Social Developers Club nutzen können, um das zu verwirklichen.
Das ist spannend. Okay, also im Prinzip einmal eine komplette Wendung. Und ist das jetzt eine Sache, die ihr auf eine Vision von, sage ich mal, 3 Jahren oder 5 Jahren seht oder wirklich eine Sache, die ihr in naher Zukunft im Prinzip umsetzen wollt?
Ja, also ich glaube, man muss das gar nicht so krass festlegen. Also wir sind immer so ein bisschen, wir probieren Sachen aus, gucken, ob sie uns Spaß machen. Hm. Wenn ja, machen wir weiter, wenn nicht, nicht. Das ist halt das Coole. Also viele haben mir irgendwie gesagt, wenn du gründest, dann musst du all in gehen und dich komplett dafür entscheiden. Aber mir ist aufgefallen, wenn man Teilzeit gründet, dann hat man halt immer so die Sicherheit von dem Job wirklich nur das machen, was einem Spaß macht. und das finde ich ganz cool. Deswegen gehen wir da auch so ran. Also wir haben jetzt keinen Druck, irgendwie die krassen Jahresumsätze zu machen oder sonst was. Deswegen auch mit der Plattformgeschichte sozusagen, dass Leute sich einbringen können. Wir geben so viel raus an die Community und schauen einfach, wie es angenommen wird. Und wenn Leute einfach auch Bock haben darauf, dann können wir das auf jeden Fall über die nächsten Monate, Jahre weiter ausbauen. Und wenn wir merken so, nee, eigentlich wollen die Leute einfach einen fertigen Workshop von uns kriegen und sich dann als Mentoren mit einbringen, auch fein. Also das ist einfach ein Ausprobieren und schauen, wie die Community reagiert, ob wir irgendwie darauf weiter Lust haben und ob uns das Spaß macht. Genau, deswegen, da sind wir zum Glück nie in irgendwelchen Projekten so krass festgelegt, um irgendwelche Zahlen zu erreichen.
Ja, sehr interessant zu hören. Mit Sicherheit auch eine Inspiration, weil wenn man jetzt durch LinkedIn oder sowas scrollt, sieht man meistens nur die Vollzeitgründerinnen und Gründer, die dann all in gehen und dann entweder sagen, ja, wir haben uns hier vollkommen die Finger verbrannt oder es ist eine richtig geile Nummer geworden. Deswegen super interessant, weil das ist wahrscheinlich auch ein Modell, was dann am ehesten noch Leute anspricht, dass man einerseits die Passion für etwas hat und die andererseits nochmal einen festen Job hat.
Ja, und für mich ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn ich unbedingt was machen muss, um meinen Lebensunterhalt damit zu sichern, dann nimmt das doch von Grund auf schon so ein bisschen den Spaß daran. Also wenn man halt das immer im Hinterkopf hat, also ich zumindest, bei mir ist das so.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn mir mein Job mega Spaß macht, einfach zu wissen, ich kann trotzdem alles selber entscheiden und ich bin jetzt nicht auf so zum Beispiel einen Kunden, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe, muss ich nicht annehmen. Mhm. Und das genau, das finde ich irgendwie voll schön und deswegen finde ich so Teilzeitgründen sollte schon ein bisschen mehr in Fokus gerückt werden, weil es einfach diese ganze Schwere aus dem Thema Gründen rausnimmt.
Das ist auch ein sehr schönes Zitat, um nochmal zum Thema Retrospektive zu kommen und zu meiner Lieblingsfrage in dem Podcast. Angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit, im Prinzip zu deinem 16-jährigen Ich zurückzuschauen, was wären wertvolle Ratschläge, die du damals selber gern gehabt hättest oder eben auch an junge Gründerinnen und Gründer und alle, die es werden wollen, geben würdest?
Also auf jeden Fall früher mit Coden anzufangen. Ich habe ja relativ sozusagen nach meinem Bachelor oder in meinem Bachelor damit angefangen. Und ja, auf jeden Fall früher sich mit Technologie zu beschäftigen, gerade mit Programmieren, auch wenn man gar nicht Programmiererin werden will oder Programmierer. Ich finde immer so Coden, es gibt einem so den Skill, so das Vehicle, also so das Fahrzeug zu bauen für die Themen, die einem wichtig sind. Und genauso sehe ich halt auch Programmieren auch. Ich finde es, klar, mittlerweile finde ich auch Coden cool und so da abzunörden total, aber grundsätzlich ist es für mich einfach der Skill, um Themen an die Welt hinauszutragen. Und ob es eine App ist oder eine Webseite, für mich ist halt Programmieren immer Mittel zum Zweck, sage ich mal.
Das ist also spannend,
Genau, also wir haben zum Beispiel mit dem Goethe-Institut in der Ukraine, das ist immer so spannend zu sehen, wenn wir da Websites bauen, dann haben die schon so viele Themen im Kopf, die damit umsetzen möchten, ob das irgendwie Klimawandel ist, darauf hinzuweisen mehr oder Literatur, Kunst, das sind oft so Themen, wenn man die erstmal festlegt, was einem wichtig ist und was die Themen sind, die man in die Welt raustragen möchte oder was man umsetzen möchte, dann ist es total egal, welche Technologie man dafür benutzt. Und oft sind Entwicklerinnen und Entwickler so ein bisschen stubborn, also so ein bisschen drauf eingeschossen, was jetzt die beste Technologie ist, was das beste Framework oder so.
Ja, und dann auch nur in eine Richtung zu gehen.
Ja, genau. Und ich finde, ich verstehe es, weil es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde es so viel cooler, das große und Ganze im Blick zu haben, was Technologie eigentlich für einen persönlich bewirken kann und was man damit alles umsetzen kann. Weil grundsätzlich kann man halt durchs Programmieren unsere Welt mitgestalten. Und die ist momentan nun mal viel online. Und wenn man diesen Skill hat, dann kann man wirklich mitgestalten. Und das finde ich so schön daran. Deswegen mein jüngeres Ich, ja, wäre vielleicht ganz cool, wenn ich nicht nur irgendwie MySpace-Farben geändert hätte über HTML, sondern genau, da einfach schon gelernt hätte, dass ich wirklich aktiv mitgestalten kann.
Das wäre jetzt ein sehr geiles Abschlusszitat, aber ich habe noch eine wirkliche Frage, die mir auf die Zunge brennt, nämlich, hast du eigentlich irgendeinen Unterschied gesehen zu den Leuten im Prinzip, die ja um dich rum arbeiten und direkt nach der Schule, nach dem Abitur ins Coding eingestiegen sind, als du, die im Prinzip später nach dem Studium, also nach einigen Jahren dann erst reingegangen ist? Also würdest du anders irgendwie behandelt im Team oder ist es so, dass eigentlich dadurch, dass du jetzt dieselben Skills und so weiter hast, auf einem Level bist? Die Sorge von Leuten, die dann quer einsteigen, ja. Was ist denn jetzt, die Leute haben jetzt irgendwie schon 5 Jahre Erfahrung, sind keine Junior mehr, sondern Senior-Level. Wie werde ich dann irgendwie gesehen? Und das ist so ein bisschen was, was die Leute auch davon abhält, dass man im Prinzip nur dann Informatik studieren kann oder muss, um dann reinzugehen.
Sehr spannende Frage. Witzigerweise mache ich gerade dazu einen Vortrag mit meiner Freundin Lena. Und die ist Quereinsteigerin. Und man vergisst so ein bisschen als Quereinsteiger, dass man ja nicht nur die Coding-Skills mitbringt, sondern auch seine Erfahrungen aus einem komplett anderen Themengebiet.
Ah, okay.
Und das ist voll wichtig. Und es wird manchmal so, denkt man selber, dass man dann, ja, okay, das andere ist jetzt alles egal, das war mein Leben davor und jetzt geht's ums Coden. Aber wie ich ja eben schon meinte, beim Coden verbindet man eigentlich immer Welten und man bringt ein Thema in die Online-Welt. Und dafür sind meistens die Skills, die man vorher erlernt hatte, total wichtig. Und ich merke das jetzt auch, dadurch, dass ich Medien studiert habe, weiß ich eigentlich genau, wann ich, ja, wie lange ich welche Bilder benutzen kann, wie das rechtlich im Medienbereich aussieht, digital, und kann das alles total gut verbinden. Oder auch SEO-Skills, die ich im Medienstudium gelernt habe, helfen mir auch total, wenn ich Webseiten entwickle. Und deswegen diese Skills, die man als Quereinsteigerin davor gelernt hatte, sind dann nicht weg oder werden nicht mehr gebraucht. Man braucht eigentlich immer die Kombi aus allen Sachen. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht dafür sprechen, wie das wäre, wenn ich jetzt Informatik zu Ende gemacht hätte, vielleicht noch einen Informatik-Master, was auch immer, und dann in einen Job eingestiegen wäre. Aber ich glaube, es hätte tatsächlich nicht so einen Unterschied gemacht, weil letztendlich gucken wir, auch wenn wir neue Leute einstellen, immer darauf, wie programmieren sie, was für Erfahrungen haben sie oder wie gehen sie auch mit dem Team miteinander um. Und da merkt man eigentlich schon, dass Leute, die irgendwie auch menschlich fit sind, das merkt man halt den Unterschied schon oder halt auch Erfahrungen haben, und in anderen Teams zusammengearbeitet zu haben, weil viel passiert halt in der Technologie kollaborativ, dass man halt zusammen an einem Code schreibt. Und dazu muss man irgendwie gewisse Konventionen einhalten, sauberen Code schreiben. Und wenn man halt in der Uni zum Beispiel immer alleine programmiert hat und so sein Ding gemacht hat, dann kann das natürlich auch irgendwie hinderlich sein. Aber ich glaube, das kann man alles lernen. Und ja, grundsätzlich weiß ich das natürlich nicht, ob es jetzt einen Unterschied gäbe. Aber das Coole ist, und das ist mir ganz krass aufgefallen, als ich sozusagen neu in meinem Team war, dass meine Skills total willkommen waren. Und obwohl ich halt total frisch sozusagen aus dem Bootcamp war, habe ich schon so nach ein paar Monaten angefangen, für die Senior-Entwickler Workshops zu geben in React, weil die haben halt voll lange mit Programmiersprachen gearbeitet. Und das war halt damals noch ein relativ neues Framework. Und die waren halt super interessiert daran, was dieses neue Framework oder diese Library eher gesagt jetzt alles kann, und fanden das gar nicht komisch, dass ich gerade erst in den Job eingestiegen bin, sondern haben das eher als Vorteil gesehen, dass ich gerade ja die neuesten Sachen, die es so gibt, gelernt habe, und haben das total wertgeschätzt. Und das fand ich so cool, weil ich glaube, das ist komplett vielleicht nicht einzigartig, aber sehr selten in anderen Branchen, dass diese Wertschätzung zwischen den Generationen auch so da ist.
Das ist doch wirklich super und ein tolles Abschlusszitat. Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, die haben eine interessante Story, haben schon einiges vielleicht in ihrem eigenen Startup erlebt, Höhen und Tiefen. Fällt dir denn da jemand spontan ein?
Oh Gott, so viele. Also ein ganz tolles Gründerteam hatte sich auch aus dem Social Developers Club gegründet. Oh, und zwar Entwickler, Die haben die Agentur Mirli gegründet. Und genau, sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube, die hätten auch viel zu berichten. Diana von Forbes hattest du ja schon bei dir.
Ja.
Ich liebe das einfach. Alle Gründer von denen sind so toll. Das sind mittlerweile 4. Genau, zu viert. Oder ein der CTOs dann später dazu gekommen.
Vielen, vielen Dank. Es würde mich wirklich freuen, wenn wir das Team demnächst mal hören könnten. Wäre super, wenn du eine Intro machen könntest. Und dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deinem Coding- und Entrepreneur-Dasein zu erzählen. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weiteren interessanten Stories von Gründerinnen und Gründern zu verpassen. Falls ihr spannende Learnings mitnehmen konntet, teilt es auch sehr gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute über das Thema zu sprechen, beziehungsweise die Themen waren ja einige heute. Deswegen bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Danke auch, hat mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein.